Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, die großartigste Nachricht, die überhaupt in diese Welt jemals gesprochen wurde. Und dann kommt dazu, was die Engel singen und sprechen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die gute Nachricht übersetzt: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel. Sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat. Ich glaube, das ist das, was wir am allermeisten brauchen in unserer zerrissenen Welt. Und die Jahreslosung, ich weiß nicht, ob ihr das Bild schon angeschaut habt, der neue Entwurf oder das neue Bild von Felger, Andreas Felger, natürlich. Er macht sich immer sehr viel Gedanken. Von Weitem sieht man, dass es unten ist wie ein Schiff, wie ein Boot. Man sieht aber ganz viel Bewegung und es ist ein bisschen unruhig da unten. Die Ruhe geht aus von diesem weißen Kreis mit dem Kreuz in der Mitte. Das wäre nochmal ein besonderes Thema, dieses Bild anzuschauen und zu interpretieren. Frieden auf Erden, suche Frieden, jage ihm nach, Frieden auf Erden. Das ist das Thema, was ganz viele Menschen in unseren Tagen bewegt. Ein brisantes Thema, ein politisches Thema, ein persönliches Thema. Und diese Jahreslosung wird uns durch das kommende Jahr immer wieder begegnen. Dieser kurze Satz macht zwei Dinge deutlich. Einmal, suche Frieden. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Friede da ist. Und jage ihm nach. Er ist auch nicht leicht zu erreichen. Es ist eine Jahreslosung, die vielleicht ganz viel politisch auch missbraucht wird in diesem Jahr. Aber ich möchte, dass wir überhaupt erstmal wissen, wo kommt dieser Satz her, den gesamten Psalm im Zusammenhang lesen. Er kommt aus Psalm 34. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Die Handy-User haben alle ihre Bibeln dabei, das ist gut. Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Ansteckendes Lob. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist es, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen auf, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Psalm 34, ein Psalmgebet in einer ganz bedrängenden, eigentlich gefährlichen Situation und Lebensumstand entstanden. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an. David wurde schon als Teenager, überlegt mal, als Teenager, berufen und von Samuel zum König gesalbt. Völlig unerwartet, der zukünftige König, noch ein Teenager. Allerdings muss er noch lange warten, bis seine Einsetzung passiert. Noch ist Saul der König und David ist ihm treu ergeben. Und er kämpft mit den Soldaten Sauls gegen die Feinde Israels. Und ihr kennt die Geschichte, er besiegt sogar den gefürchteten Philister Goliath. Nach einiger Zeit wird Saul aber ganz eifersüchtig auf diesen jungen Kämpfer, auf diesen jungen Kriegshelden, bedroht ihn und versucht mehrmals, ihn zu töten. Und weil David in seiner Heimat nicht mehr sicher ist, flieht er ins Land seiner Feinde. Er erreicht die Philisterstadt Gat und begegnet dort Achish, dem König. Und die Philister denken, oh, ey, das ist doch der David. Und dann sagen sie, ist das nicht David, der Anführer der Israeliten, für den sie tanzten und sangen? Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Hey, und David begreift, hier bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Hier bin ich gar nicht sicher. Was macht er? Er verfällt in eine List, es fällt ihm eine List ein und er stellt sich plötzlich wahnsinnig und tobt rum und sabbert in seinen Bart und hämmert an die Torflügel der Stadt und redet wirres Zeug. Und dann sagt der König, habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr mir noch einen bringen müsst? Mit Hilfe dieser List gelingt es David, seinen Feinden zu entkommen. Und einige Zeit später entstand dieser Dankpsalm und der beginnt, den habe ich weggelassen, diesen ersten Vers, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging. David hat dann bald gemerkt, das war gar nicht meine eigene Idee. Ich habe nicht irgendwas Tolles mir gedacht, sondern der Herr hat mir geholfen. Und das macht er deutlich in diesem Psalm. Woran mag er gedacht haben, als er das schreibt? Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Er hat viel erlebt in seinen wenigen Jahren schon. Viele Nachstellungen, viele Erlebnisse, die auch sein junges Leben geprägt haben. Und eingebettet in dieses Lob Gottes, diese Sätze, wer ist es, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche dem Frieden und jage ihm nach. Das sind seine Empfehlungen. Wer will gutes Leben haben? Ich glaube, da würde jeder sagen, hey, ich bin dabei. Ich möchte auch ein gutes Leben haben. Rede nicht Böses und Falsches. Lass ab vom Bösen, tu Gutes und schließlich jage dem Shalom nach. Suche ihn und jage ihm nach. Wo fängt Frieden eigentlich an? Weiß nicht, wer die Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, gehört hat. Er hat etwas Wichtiges gesagt, fand ich. Und er sagt, ich habe den Eindruck, wir Deutsche sprechen immer seltener miteinander. Und noch seltener hören wir einander zu. Wo immer man hinschaut, wird gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung. Das ist das Schöne und Anstrengende an der Demokratie zugleich. Wir müssen wieder lernen, miteinander zu streiten ohne Schaum vor dem Mund und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Wer Streit hat, kann sich auch zusammenraufen. Aber wer gar nicht spricht und erst recht nicht zuhört, kommt Lösungen kein Stück näher. Sprachlosigkeit heißt Stillstand. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft im Gespräch bleibt. Wäre das so, es wäre schon viel gewonnen. Aber das ist noch nicht das, was den Frieden wirklich ausmacht. Es ist mehr als nur, redet miteinander und seid ein bisschen freundlich. Shalom. Was für ein Wort. Mit Shalom begrüßt man sich und verabschiedet man sich in Israel. Shalom. Am Sabbat sagt man Sabbat Shalom. Und das ist noch viel mehr als nur eine Begrüßungsformel. Ursprünglich bedeutet Shalom sowas wie Vervollständigung. Dieses Wort beschreibt ganz viel mehr, als das so in unserer deutschen Sprache überhaupt vorkommt. Umfassendes Wohlergehen, körperlich, also physisch, psychisch, sozial, geistlich, also das ganze Spektrum. Ein umfassender Zustand des Friedens mit sich selbst, mit Gott und mit anderen Menschen. Im Hebräischen fragt man, wenn man wissen möchte, wie es einem geht, Ma Shlomcha, wie ist dein Shalom? Wie ist dein Wohlbefinden? Und da schwingt alles mit. Gesundheit, Sicherheit, Frieden, Unversehrtheit. Interessant, in einer jüdischen Enzyklopädie wird Shalom als, jetzt hört mal zu, lebensfördernde Geordnetheit der Welt beschrieben. Das ist ein kleines Wortungetüm, aber es ist genial. Lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Wenn ihr Fantasie habt, was fällt euch spontan dazu ein? Es ist das Gegenteil von Chaos. Mir fiel sofort die Schöpfung ein. Am Anfang schuf Gott Himmel, Erde und die Erde war wüst und leer. Tohu wabohu, Ödnis und Chaos. Und das ist genau das Gegenteil. Gott sprach, es werde. Und das Chaos muss der schöpferischen Ordnung weichen. Lebensfördernde Geordnetheit. Das ist eine komische Wortbildung, aber es beschreibt so viel. Und das weist darauf hin, dass Shalom eigentlich nur möglich ist im Zusammenhang mit dem Schöpfer und Erhalter der Welt. Und jetzt sind wir aufgefordert, zu suchen und dem nachzujagen. Und das bedeutet, es geht vielmehr darum, nicht nur unser eigenes Wohlbefinden zu suchen, sondern auch das, was den Shalom der anderen begünstigt und erweitert und ausmacht. Wie wir das praktisch tun können, das ist vielleicht für jeden unterschiedlich, aber völlig egal, ob wir Vater, Mutter, Arzt, Lehrer, Handwerker, Firmeninhaber, Politiker, Reinigungskraft oder sonst was sind, jeder von uns soll seinen Einflussbereich geltend machen, um diesen Shalom auszubreiten. Und das zweite Wort heißt jagen. Du hast es auch schon erwähnt in deiner Begrüßung. Shalom und Radaf, zwei Worte, die ganz stark sind. Nachjagen, wer etwas nachjagt, der setzt seine ganze Energie da rein, seine ganze Konzentration. Ein Jäger, der lässt sich von nichts ablenken. Er jagt einer Beute nach und all seine Kraft und Konzentration ist darauf ausgerichtet. In der Bibel wird das beschrieben, wenn der Pharao zum Beispiel hinter den Israeliten herjagt, um sie wieder einzufangen. Oder man kann übrigens auch der Erkenntnis Gottes nachjagen. Und die Sprüche mahnen uns, jagt nicht nichtigen Dingen nach, sondern der Gerechtigkeit und der Güte. Also nachjagen bedeutet mit aller Kraft, mit Konzentration, mit Energie auf ein Ziel zu. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und nun hören wir diesen Satz, aber nicht als jüdische Menschen, Menschen jüdischen Glaubens, sondern als Christen. Und sofort fällt uns ein, was Paulus in seinem Brief an die Christen im Epheser, an die Epheser schreibt. Na? Christus ist unser Friede. Wo beginnt eigentlich der Friede? Das ist die Antwort. Friede, Shalom, beginnt mit der Bekehrung, mit der Lebenshinwendung zu Christus, dem Friedensstifter. Und da geschieht etwas ganz Entscheidendes. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So beginnt der Friede. Er wird sozusagen uns geschenkt, indem wir uns Christus zuwenden. Friede mit Gott ist zunächst einmal etwas ganz Persönliches, aber er bleibt nicht persönlich, er bleibt nicht bei uns. Er soll nicht bei uns bleiben,
sondern in unserem Miteinander sich auswirken, in der Art und Weise, wie wir übereinander denken, wie wir übereinander reden, wie wir uns begrüßen, wie wir uns verabschieden, wie wir fremden Menschen begegnen, wie wir Auto fahren, wie wir reagieren auf die Rüpel, die uns die Vorfahrt nehmen. Wie wir ein Geschäft betreten, uns in der Schlange an der Kasse verhalten oder im Restaurant auf unfreundliche Bedienung reagieren. Ihr könnt 1000 Beispiele anfügen. Ihr merkt, jagt dem Frieden nach, das hat sehr wohl mit unserem persönlichen, privaten Leben zu tun, aber es hat auch eine Bedeutung für unser Miteinander im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Und wenn Gott mir seinen Shalom schenkt, dann soll ich selber wieder Friedensstifter werden, überall, wo ich meine Möglichkeiten ausbreiten kann, ob in der Schule, wo es oft so um das Gerangel geht. Das ist manchmal so brutal, auch an der Uni, im Beruf. Was dient, was fördert dem Shalom Gottes? Nun haben wir leider im evangelikalen Bereich dieses Thema Frieden eher so eingeschlossen in das Private. Für viele hat das Thema was mit politischer Schwärmerei zu tun, mit Utopien. Es ist ja auch ein schwieriges Thema, Friede. Ja. Und wenn wir in die Gesellschaft schauen und in die Politik, dann sind wir oft ratlos. Ich will nur ein Beispiel nennen. Warum verkauft die Bundesrepublik Waffen an Saudi-Arabien? Nach der Ermordung von dem Kritiker Khashoggi hat die Bundesregierung erstmal die Waffenlieferung eingestellt. Jetzt krakeelt die Waffenindustrie. Arbeitsplätze sind bedroht. Deutschland ist mitverantwortlich durch die Waffenlieferungen für die Konflikte im Nahen Osten. Saudi-Arabien ist der zweitgrößte Kunde, der zweitbeste Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. Und Saudi-Arabien finanziert hier in Deutschland den Bau von Moscheen und dem Vorantreiben des Islam kräftig mit. Warum machen wir das? Warum entscheidet die Bundesregierung so, dass sie Waffen verkauft an ein Land, das mitverantwortlich ist für ganz viel Unruhe im Orient, im vorderen Orient? Ich kann euch darauf keine Antwort geben. Ich habe es nicht mitentschieden. Und fragen wir die Politiker, dann würden sie uns irgendwelche Antworten geben. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen, wo man sagt, warum passiert das so? Ich persönlich glaube, dass es wirklich Frieden erst dann geben wird, wenn Jesus, der Friedefürst, wiederkommt und sein Reich des Friedens in dieser Welt aufrichtet. Und bis dahin wird es noch sehr viele Auseinandersetzungen geben, auch militärische. Und vielleicht sogar Bürgerkriege in Europa, genügend Konfliktpotenzial hat sich längst angesammelt. Aber ich ziehe den Kreis wieder enger. Wenn es wahr ist, dass Jesus unser Friede ist, dann schauen wir doch auf ihn. Was können wir von ihm lernen, wie Shalom in unserem Einflussbereich umgesetzt werden kann, wie es gelingen kann? Da beruft Jesus 12 Männer in seinen engsten Nachfolgerkreis. Ein explosives Gemisch, diese 12. Simon der Zelot unterstützt den bewaffneten Widerstand gegen die Römer. Levi Matthäus, Steuereintreiber im Dienst der Römer. Na, könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. Warum hat Jesus sich nicht eine Gruppe von Gleichgesinnten ausgesucht? Er wollte deutlich machen, ja, es kann gelingen, dass Menschen miteinander leben, in meinem Einflussbereich, unter meiner Leitung, im Frieden miteinander. Und zwar auch diejenigen, die eigentlich sonst nichts miteinander zu tun hätten, die sich vielleicht spinnefeind sind. Selig sind die Friedenstiften, sie werden Gottes Kinder heißen. sechste Seligpreisung am Anfang der Bergpredigt. Ihr Lieben, offensichtlich gehört es zur Kernberufung von uns Jesus-Nachfolgern, dem Frieden nachzujagen, sowohl persönlich als auch im öffentlichen Leben. So viel an euch liegt, sagt Paulus, haltet Frieden mit jedermann. Ich schließe. Jesus sagt, ich bin euer Friede. Und dieser Friede ist somit schon eine Realität. Er existiert. Und er sagt, bevor er seine Jünger verlässt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird der Friede bei euch bleiben. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den sonst niemand in der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Es ist ein Friede ganz anderer Qualität und wir sollen den Unterschied machen. An uns soll man merken, dass das möglich ist, im kleinen Bereich in diesem Shalom Gottes zu leben. Wer Frieden mit Gott gefunden hat, kann Frieden mit sich selbst halten und zum Friedensstifter werden. Das ist ein Teil unserer Berufung, unsere Umwelt mit diesem Shalom Gottes zu infizieren. Und ihr Lieben, ich lade zum Schluss euch ein, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, das ihr vielleicht alle kennt. Es kommt nicht von Franz von Assisi. Es ist entstanden 1912 aus Frankreich. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ein Gebet, das ganz viel uns persönlich mit hineinnimmt in diesen Auftrag. Suche Frieden und jage ihm nach. Und wir werden das so tun, dass ich die ausgerückten Zeilen bete und ihr all das, was eingerückt ist. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Lasst uns dieses Gebet wirklich als eine Bitte sprechen auf diese Herausforderung. Als Antwort, suche Frieden und jage ihm nach. Arno, du hast völlig recht, gehört ein Ausrufezeichen noch dahinter. Und so beten wir zu dem, der unser Friede ist, dass er uns mit seinem Shalom immer wieder beschenkt und dass wir Friedensstifter sein können. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Lasst uns miteinander beten. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen.